SRF 2 Kultur.
Kontext SRF 2 Kultur, am Mikrofon Maya Brandle. Darf ein muslimisch korrekt verheirateter ägyptischer Geschäftsmann seine drei Ehefrauen in die Schweiz bringen? Anerkennen wir das Gesetz seines Landes, auch wenn es gegen unseres verstößt? Und was passiert mit seinen zwei überflüssigen Ehefrauen, wenn nicht? Langweiliges Juristenfutter? Nicht, wenn es um das Familienrecht geht. Doch welches Familienrecht soll gelten? Eins oder viele? Darüber diskutiere ich in der nächsten halben Stunde mit der Rechtsprofessorin Andrea Büchler, Professorin für Rechtsvergleichungen an der Universität Zürich. Guten Tag, Andrea Büchler.
Guten Tag, Frau Brandle.
Nehmen wir doch gleich das soeben skizzierte Beispiel als Ausgangslage. Ein ägyptischer Kaufmann, wohlhabend, verheiratet mit drei Frauen, das erlaubt der Koran, wenn er wohlhabend ist und sie versorgen kann. Er kommt jetzt nach Europa, weil er in einem Großkonzern arbeiten will, er nimmt seine drei Frauen mit, lässt sich dort nieder. Ist er jetzt bei uns in Europa verheiratet oder nicht? Welches Gesetz gilt hier?
Also das Beispiel zeigt, welche Herausforderungen mit dieser zunehmenden Migration auch von Ländern mit einer islamischen Tradition europäische Familienrechtsordnungen konfrontiert sind. Die Fragen, die Sie im Zusammenhang mit diesem fiktiven Beispiel stellen, die werden im Wesentlichen beantwortet durch das internationale Privatrecht. Jedes Land hat ein internationales Privatrecht. Also es gibt ein schweizerisches, ein deutsches, ein spanisches. Und was dieses Recht tut, ist, es gibt Antworten eigentlich auf drei Fragen, nämlich wer ist zuständig? Das wäre die erste Frage. Zweitens, welches Recht wird angewendet? Das war ja teils Ihrer Frage. Und drittens auch, können wir Rechtslagen, die im Ausland geschaffen wurden, in einem europäischen Land stellen?
Also im vorliegenden Fall geht es ja hier jetzt vor allem um die Frage, ob eine im Ausland geschlossene polygame Ehe in einem europäischen Land anerkannt werden kann?
Genau, also hier geht es um diese zweite Frage, die das internationale Privatrecht beantwortet, um die Anerkennungsfrage. Und dort muss man sich einfach zunächst mal den Ausgangspunkt vergegenwärtigen. Souveräne Staaten haben ihre eigene Rechtsordnung. Wenn wir einen Staat als Nationalstaat erkennen, dann erkennen wir auch sein Recht, eben eigenes Recht zu erlassen. Deshalb ist auch ganz grundsätzlich etwas, was im Ausland geschaffen wurde, eine Rechtslage, die geschaffen wurde, auch bei uns anerkannt. Das einfach mal so der Grundsatz, also wenn in Malaysia eine Ehe geschlossen wird oder eine Scheidung ausgesprochen wird oder eine Erbberechtigung festgestellt wird, dann gilt diese auch bei uns, dann anerkennen wir diese Rechtslage. Stellen Sie sich vor, was sonst passieren würde. Wir würden ja quasi mit der Überschreitung der Landesgrenze regelmäßig riskieren, plötzlich wieder ledig zu sein oder kinderlos zu gelten und so weiter. Das kann ja nicht sein. Das heißt, die europäischen Rechtsordnungen halten im Grundsatz fest, im Familienrecht, dass eine Eheschließung, die im Ausland geschehen ist, wie in Ihrem Beispiel, dass die auch bei uns anerkannt ist. Allerdings gilt das eben nicht uneingeschränkt und das Beispiel, das Sie gebracht haben, zeigt auch gleich, wo die Grenzen liegen könnten. Die Grenzen liegen beim sogenannten Ordre public, das heißt, wenn das Ergebnis der Anerkennung einer solchen Eheschließung, im konkreten Fall einer polygamen Eheschließung, gegen fundamentale Werte unserer Rechtsordnung verstößt, dann verweigern wir die Anerkennung.
Also wenn ich jetzt das mal umgekehrt denke, ein homosexuelles Paar in Amsterdam rechtlich verheiratet geht nach Saudi-Arabien, da haben wir wahrscheinlich das Gleiche umgekehrt.
Diese Frage beantwortet das saudi-arabische internationale Privatrecht und natürlich nicht das schweizerische oder das niederländische.
Aber da stößt dann auch wieder etwas an den Ordre public, obwohl es bei uns rechtens wäre.
Ja, klar. Die verschiedenen Rechtsordnungen haben unterschiedliche Ordre public, wobei es schon so ist, dass insbesondere in einem europäischen Kontext man natürlich auch von gemeinsamen Werten sprechen kann, die auch vertextet sind in internationalen Dokumenten. Konkret gehört die Monogamie bei uns zum Ordre public, also sie zählt zu den fundamentalen Werten unserer Rechtsordnung. Und damit ist auch gesagt, dass eine polygame Ehe gegen den Grundsatz des Ordre public verstößt.
Bleiben wir bei dieser Polygamie, bei diesem Beispiel. Der Mann kommt jetzt mit seiner Meinung nach rechtlich Angetrauten ins Land und will sich jetzt von seiner zweiten Frau scheiden lassen, die will er jetzt nicht mehr. Was passiert mit dieser Frau?
Also zunächst mal würde er gar nicht die zweite Ehefrau nachziehen können in das entsprechende Land, weil eben diese Ehe, die in der Regel eben Grundlage ist für das Recht auf Familiennachzug, gar nicht bestünde. Also wir müssen also in Ihrem Beispiel fiktiv davon ausgehen, dass aus welchen Gründen auch immer diese rechtmäßig ihren Aufenthalt in einem europäischen Land haben und gemäß einer Rechtsordnung, die ihrer Staatsangehörigkeit entspricht, verheiratet wären, aber es im entsprechenden Land nicht sind. Und wenn sie nicht verheiratet sind, können sie sich ja auch nicht scheiden lassen. Eine Scheidung ist in dem Sinne gar nicht notwendig. Dort stellt sich aber, und ich nehme an, diese Frage haben Sie auch ein wenig im Kopf oder diese Problemlage, inwiefern eben also der Aufenthaltsort Anknüpfung ist für das anwendbare Recht oder die Staatsangehörigkeit. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Zugangsweisen und lange Zeit oder traditionell, sagen wir es mal so, spielte die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit eine große Rolle.
Aus dem Herkunftsland.
Genau, aus dem Herkunftsland. Die Idee war die, dass Leute eben ihr Leben, insbesondere auch ihr Familienleben, in Abstimmung mit einem bestimmten Rechtssystem organisiert haben. Und diese Bindung und auch dieses Vertrauen, das damit entstanden ist, sollte eben auch dann geschützt bleiben, wenn ein Paar den Lebensmittelpunkt verändert, also sprich migriert. Das kommt so ein wenig aus der Idee oder aus der Vorstellung, dass Gastarbeiter für eine bestimmte Zeit quasi dem Westen Europas zur Hilfe geeilt sind, um es eben wieder aufzubauen. Und die Idee war die, dass diese aber dann eben den Westen Europas auch wieder verlassen und das war Grund, ihre Verschiedenheit quasi zu wahren wollen. Also das so die Grundidee. Man hat dann spät aber immerhin erkannt, dass das ein Irrtum ist und realisiert, dass Familien nachgekommen sind, nachgezogen sind, die hier sind und auch hier bleiben. Und damit verändert sich natürlich ein Stück weit auch die Ausgangslage.
Wenn wir jetzt auf diesen Kaufmann zurückkommen, das würde heißen, dass jetzt einfach als Beispiel ägyptisches Recht von einem spanischen Richter angewandt würde.
Genau. Also es geht dort um die Wahrung der sogenannten kulturellen Identität. Das war die Idee. Also die Person soll beurteilt werden nach der Rechtsordnung, zu welcher sie die engste Beziehung hat. Und man nahm an und nimmt immer noch an in zahlreichen Fragen und in zahlreichen Ländern, dass das diejenige in Familiensachen diejenige Rechtsordnung ist, von der man die auch die Staatsangehörigkeit hat. Also konkret, wie Sie gesagt haben, bis vor nicht allzu langer Zeit wurde auf die Scheidung eines libanesischen Paares in Deutschland libanesisches Recht angewendet. Oder ein syrisches Paar noch heute, das in Frankreich heiraten möchte, muss die Voraussetzungen der Eheschließung nach dem anwendbaren syrischen Recht beachten. Also hier haben wir es mit der Schaffung genuin rechtspluralistischer Strukturen zu tun. Fremdes Recht findet Eingang in Europa über eben das internationale Privatrecht.
Also wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, da tauchen vor meinen Augen gleich ein paar Probleme auf, die sich daraus ergeben. Also das eine ist, wenn jetzt jemand flüchtet aus, sagen wir jetzt mal, einem muslimischen Land, das sehr theokratisch geführt wird und dann quasi nach Spanien kommt und genau nach diesen Gesetzen verurteilt oder beurteilt wird, das ist doch ein Riesenproblem, das kann doch nicht sein.
Das ist stoßend ungerecht, nicht zu rechtfertigen, ja. Die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit erfährt tatsächlich heftige Kritik, weil man natürlich auch eine Person, eine ausländische Person auf ihr Heimatrecht verpflichtet. Teilweise entspricht das überhaupt nicht den Erwartungen der Parteien. Stellen Sie sich vor, ein Paar ist aus dem Iran geflüchtet, weil dort ein theokratisches Rechtssystem eingeführt wurde nach der Revolution und findet sich dann in Europa wieder und auf ihre Scheidung findet dann plötzlich genau dieses Recht, vor welchem sie quasi geflüchtet sind, auf ihre Scheidung Anwendung.
Also das ist ziemlich absurd.
Genau. Und es ist auch so, dass zunehmend diese Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit an Boden verliert.
Sie haben vorhin gesagt, das ist vor allem gemacht worden wegen der Gastarbeiter. Die Schweiz hatte auch sehr viele Gastarbeiter. Haben wir dieses Gesetz hier auch so, diese Anknüpfung an dieses Staatsrecht, oder ist das bei uns anders geregelt? Also wenn jetzt das Beispiel mit dem Ägypter und seinen drei Frauen haben, nach welchem Recht würde hier jetzt geurteilt?
Also die Schweiz hat ein sehr modernes internationales Privatrecht. Damit ist auch gesagt, dass die Schweiz in den allermeisten Fragen an den Aufenthaltsort anknüpft und nicht an die Staatsangehörigkeit. Das heißt konkret, dass in der Schweiz viel weniger häufig auch islamisch geprägtes Recht zur Anwendung kommt als in anderen Ländern Europas. Die Schweiz ist mit Bezug jetzt auf islamisch geprägte Ordnungen viel mehr mit diesen konfrontiert im Zusammenhang eben mit Fragen nach der Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe, sei diese polygam, sei diese mittels eines Stellvertreters zustande gekommen oder zum Beispiel im Zusammenhang mit der Anerkennung einer Verstoßungsscheidung, die im Ausland erfolgt ist und so weiter. Diese Fragen beschäftigen uns. Was das anwendbare Recht angeht, so sind wir in der komfortablen Situation, dass in den allermeisten Fällen eben Schweizer Recht zur Anwendung kommt.
Aber das ist wahrscheinlich für diese islamischen Zweit- und Drittfrauen nicht sehr komfortabel.
Wenn Sie jetzt das Beispiel der Polygamie ansprechen, so wie wir vorhin gesagt haben, polygame Ehen verstoßen gegen den Ordre Public. Allerdings ist es schon so, dass wenn es um den Rechtsstreit geht, also nehmen wir an, die sind alle hier rechtmäßig
eingereist
und leben hier und es geht in einem Rechtsstreit um mögliche Unterhaltsansprüche, sozialversicherungsrechtliche Forderungen oder erbrechtliche Forderungen, so gibt es doch zumindest in der Lehre die Meinung, dass hier das Recht auch eine gewisse Schutzfunktion hat zugunsten der vermeintlichen Ehefrau, der zweiten, die Ehe zwar nicht hier anerkannt, weil Ort publikwidrig, aber immerhin gibt es hier ein Vertrauen, das allenfalls geschützt werden soll. Und insofern diskutiert man zumindest, um dieses Beispiel aufzunehmen, in diesem Zusammenhang, inwiefern doch ein Stück weit eben hier gewisse Dinge abgesichert werden sollten.
Gut, Andrea Büchler, machen wir einen großen Sprung von der kleinen Schweiz nach England. England ist wegen seiner kolonialen Vergangenheit das Land, das wohl am meisten Erfahrungen hat in Sachen Rechtspluralismus im Familienrecht. Es hat diesen Rechtspluralismus sogar gefördert, indem das britische Parlament Indien im 19. Jahrhundert diesen Rechtspluralismus explizit zugestanden hat. Und seit 1802 ist der Islam als staatliche Religion anerkannt. Was bedeutet das für ein Land? Jetzt im Gegensatz zur Schweiz, die ja eher marginal mit diesem Thema konfrontiert ist.
Also England hat eine große Bevölkerungsgruppe aus südasiatischen Ländern, hat eine koloniale Vergangenheit. Und wie Sie erwähnt haben, war es dort vor allem auch das Parlament während des Empires, das pluralistische Familienrechtssystem quasi legitimiert hat und entsprechende auch Gerichte zur Durchsetzung ermöglicht hat. Allerdings ist das eine Realität, die ganz weit verbreitet ist. Also in den allermeisten islamisch-arabischen Ländern, aber auch in Afrika, haben wir denn in vielen Ländern ein religiös-pluralistisches System. Das heißt, im Familienrecht gilt das jeweilige religiöse Recht. Was heißen soll, dass zum Beispiel in Libanon bis zu 15 Familienrechtsordnungen parallel bestehen. Jede einzelne religiöse Gemeinschaft hat ihr eigenes Recht. Aber auch in Ägypten haben die Kopten ihr eigenes Familienrecht. Und also in dem Sinne, dieser Rechtspluralismus ist dort weit, weit verbreitet. So besteht er auch in Indien. Was jetzt an der englischen Situation besonders ist, ist eben eine große Bevölkerungsgruppe, die ganz stark ihrer quasi in dieser Diaspora ihre eigene rechtliche Welt rekonstruieren.
Eben, also wenn ich jetzt so höre, dass das Familienrecht eigentlich sehr oft belassen wurde in verschiedenen Formen, das heißt doch auch, dass es einen hohen Identifizierungswert hat für die Leute und dass sie natürlich auch davon ausgehen, dass das jetzt immer und überall so bleibt.
Genau. Es ist wichtig in der Identitätsbildung, Identitätswahrung, Erhaltung. Und das Beispiel Englands zeigt, dass möglicherweise eben auch Forderungen damit einhergehen können, eben nach dieser eigenen Rechtsordnung leben zu können, Familienrechtsordnung leben zu können. Also um nochmals dieses Verhältnis koloniale Vergangenheit England aufzunehmen. Es ist so, dass die islamische Gemeinschaft in England eigentlich die rechtliche Anerkennung ihres eigenen Rechts oder ihres Rechts, die eigene Rechtsordnung erlassen, formulieren und auch leben zu können, fordern. Unter anderem mit dem Argument, wenn es damals in Indien möglich war, eben parallele Systeme zu haben, weshalb soll es jetzt nicht in England möglich sein? Also in dem Sinne wird das dort relativ stark oder immer wieder mal stark formuliert, dieser Wunsch, eben eine eigene Familienrechtsordnung zu haben.
Und England ist ja bis zu einem gewissen Teil diesen Forderungen auch entgegengekommen. Ich spreche jetzt den Islamic Law Sharia Council an. Das sind so Gruppierungen, die quasi die islamischen Heiratsregeln organisieren. Wie verhält sich das zum englischen Recht?
Ja, also es ist nicht so, dass England die Sharia Councils gefördert, gefordert oder so hat, sondern die werden bestenfalls geduldet. Es gibt immer wieder Vorstöße, auch im Parlament, deren Funktionieren ganz offiziell zu verbieten. Aber es ist so, vor in etwas über 20 Jahren wurden erste dieser Islamic oder Muslim Law Sharia Councils wurden gegründet. Und diese Councils, die operieren in England überall und die haben eigentlich eine sehr hohe Rechtsprechungsautorität in der muslimischen Bevölkerung. Das, was sie machen, ist nach englischem Recht nicht anerkannt. Also wenn sie Leute verheiraten oder Leute scheiden, dann entsteht damit keine rechtsgültige Heirat oder eine rechtsgültige Scheidung. Und trotzdem ist es ein normatives System, weil es offenbar für viele Leute eben die Autorität darstellt.
Also ich habe gelesen, dass ein Drittel der in England sich verheiratenden Paare, islamische Paare, dies nach diesem eben islamischen Recht tun in diesen Sharia Councils und auf eine standesamtliche Hochzeit verzichten. Also das ist ja eine ziemliche Parallelgesellschaft, die da besteht.
Ja, und das ist richtig und diese Zahl ist sogar im Zunehmen begriffen. Und hier lohnt es sich vielleicht auch so ein bisschen nachzuvollziehen, was passiert ist über die Zeit, jetzt auch mit Bezug auf diese Sharia Councils. Also ganz am Anfang war sich die muslimische Bevölkerung, die das Bedürfnis hatte, eben islamisch oder religiös zu heiraten, war sich wohl gar nicht bewusst, dass ein solcher Akt eben keinerlei Rechtswirkung entfaltet. Wie sollte sie auch? Sie kannte ja dieser Gedanke des einheitlichen Familienrechts, war ja fremd. Eine nächste Generation war sich dessen sehr wohl bewusst und man hat dann wirklich damit begonnen, alles zweimal zu tun. Also zweimal zu heiraten, zweimal scheiden zu lassen, wenn es denn so weit kam. Also das heißt einmal nach englischem Recht und einmal nach islamischem Recht, damit in beiden Kulturen diese Akte anerkannt wurden. Im Zuge einer stärkeren Betonung islamischer Identität, die man ja auch immer wieder beobachtet, die vielleicht auch mit größeren politischen Zusammenhängen zu tun hat, ist so wieder mehr, aber diesmal nicht aus Unkenntnis, sondern schon fast als Protest aufgekommen, eben dann dies nur noch islamisch zu tun. Das ist unsere Kultur. Wir vertrauen dieser, wir vertrauen auch den entsprechenden Instanzen. Solange ja auch alles gut geht, also solange hier die Leute sich tatsächlich daran halten, wird je nachdem das englische Rechtssystem gar nicht herausgefordert. Das große Problem entsteht aber dann, wenn insbesondere die Frau hier eben Nachteile erleidet, weil ihre Ansprüche nach englischem Recht eben nicht abgesichert sind, weil sie eine entsprechende Rechtsposition nicht hat, ja, entsprechend natürlich schutzlos ist.
Also quasi, man kann in dieser Minderheitengruppe die Minderheiten innerhalb dieser Gruppen nicht schützen, sofern sie nicht an das englische Recht gebunden sind.
Genau, also das ist ja wohl eines der größten Probleme solcher parallelen Rechtsordnungen, dass man natürlich damit irgendwie Systeme schließt, die innerhalb vielleicht auch autoritäre Strukturen kennen und somit zementiert man ein Stück weit auch diese autoritäre Struktur oder das Ausbrechen von dieser ist natürlich schwierig. Allerdings scheint es mir doch noch wichtig, irgendwie zu sehen, wann die Sharia Councils angerufen werden und weshalb sie sich vor über 20 Jahren etabliert haben und sich auch so schnell verbreitet haben. Dort ging es tatsächlich um die Konstellation, dass sich ein Paar verheiratet, dann auch nach englischem Recht und sich dann scheiden ließ nach englischem Recht und sich dann der Mann geweigert hat, diese Scheidung auch islamisch-rechtlich nachzuvollziehen. Und im islamischen Recht, also in der traditionellen Auslegung, ist es so, dass der Mann ein einseitiges Verstoßungsrecht hat, die Frau nicht. Sie ist auf eine gerichtliche Entscheidung angewiesen, um sich scheiden zu lassen gegen den Willen des Mannes. Und wenn er jetzt diese Verstoßungsscheidung, quasi dieser Scheidungsspruch verweigert, nachdem sie nach englischem Recht geschieden worden sind, dann bleibt sie in diesem islamisch-kulturellen Raum gebunden, ja, also verheiratet.
Mhm. Aber noch englischem Recht.
Er auch. Aber für ihn ist das nicht ganz so dramatisch, weil dieser selbe islamisch-rechtliche Raum erlaubt Polygamie, also er kann sich auch wieder binden. Sie bleibt gefangen und braucht eine entsprechende Autorität. Und so haben sich die Sharia Councils etabliert. Sie werden auch heute mehrheitlich von Frauen genutzt und angerufen. Und die Hauptforderung ist jeweils, sie aus ihrer islamisch-rechtlichen Ehe zu befreien, also die Scheidung quasi zu vollziehen. Also ich glaube, dieser Kontext ist noch wichtig, wenn man das verstehen will, wie überhaupt und was überhaupt so die Funktionen dieser Sharia Councils sind.
Also alles in allem eine höchst komplexe Situation auf der Welt, muss man sagen, weil es ist ja nicht nur so, dass es komplex ist, wenn der Islam zu uns kommt, es ist umgekehrt genauso komplex, wenn wir nach Südostasien oder wohin hingehen. Es ist säkulares Recht versus religiöse Traditionen, individuelle Vorstellungen versus ordre public. Sie als Rechtsspezialistin, wie lässt sich das jetzt alles unter einen Nenner bringen? Das klingt für mich unglaublich unübersichtlich.
Ja, wir leben in einer globalisierten Welt. Die Fragen werden komplexer, das ist richtig. Und vor allem haben wir hier auch ein Spannungsfeld zwischen Nationalstaat und der Nationalstaat. Ein konstitutives Element unserer Vorstellung eines Nationalstaats ist ein einheitliches Recht.
Mit Grenzen.
Mit Grenzen.
In klaren
und
Grenzen.
Auf der anderen Seite eben die permanente Grenzüberschreitung und diese Globalisierung. Und auch das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst werden. Diese Globalisierung hat ja so zwei oder bringt so zwei Phänomene mit sich. Das eine sind so transnationale Räume, ja, binationalen Ehen über die Grenzen hinweg. Dafür werden immer mehr auch internationale Abkommen geschaffen. Das andere ist aber eine auch wieder zunehmend zu beobachtende Ethnisierung sozialer Felder, also eine Rückbesinnung auf irgendeinen Aspekt der eigenen kulturellen oder eben in unserem Fall jetzt religiösen Identität. Also es tut nicht nur auf und überschreitet Grenzen, sondern es entstehen auch wieder so relativ enge Gemeinschaften.
Könnten Sie ein Beispiel geben?
Wir haben jetzt gerade von dieser Gemeinschaft in England gesprochen. Das wäre so ein Beispiel. Okay. Also so wieder das Bedürfnis nach dem kleinen Rahmen. Und das beides ist Ausdruck der Globalisierung und bringt aber relativ viel Spannung mit sich. Sie haben nach Lösungen gesucht. Ich möchte, bevor wir dann vielleicht über mögliche Gedanken hier sprechen, doch noch einmal deutlich sagen, dass das, was in England passiert, mit diesen Sharia Councils, mit diesem transplantierten Recht, wenn man so sagen will, mit diesen Parallelstrukturen sehr, sehr gefährlich ist in verschiedener Hinsicht und das ganz bestimmt keine Unterstützung verdient. Ja, in verschiedener Hinsicht, also es ist eins haben wir erwähnt, Gruppenrechte innerhalb von Gruppen, dann die schwächere Person, die die Schwierigkeit hat, davon loszukommen, auszubrechen, dann aber auch ganz klar fehlende Transparenz, fehlende Rechtsstaatlichkeit im eigenen Sinne, fehlende demokratische Legitimation und so weiter. Also das kann alles nicht sein. Im Übrigen ist es in England auch so, auch das muss unbedingt erwähnt werden, dass diese Sharia Councils auf mittelalterliche Quellen zurückgreifen. Also die arbeiten mit Interpretationen von religiösen religiösen Quellen, die aus dem Mittelalter stammen und wenden das auf die jetzige muslimische Bevölkerung in England an, während die Rechtsordnungen, die wir als teilweise als islamisch bezeichnen, die haben teilweise dieses mittelalterliche Verständnis viel weiter entwickelt. Ja, also Marokko, Tunesien und so weiter, die haben relativ moderne Familienrechtskodifikationen. Und das bleibt in dieser Parallelwelt in England völlig unberücksichtigt. Also in dem Sinne wirklich auch ein relativ atavistischer Zustand. Das kann nicht die Lösung sein.
Können Sie sich vorstellen, wie man all diese Rechtspluralitäten irgendwie unter ein Recht bringt? Ja. Ist das überhaupt machbar?
Also richtigerweise muss es ein Recht sein. Der Nationalstaat hat in der Rechtswelt doch noch eine zentrale Funktion. Insbesondere sichert er auch demokratische Legitimität und auch bestimmt von Institutionen und auch bestimmten Verfahren. Aber wir brauchen ein Recht, das Diversität zu integrieren vermag. Wir haben jetzt immer von Rechtspluralismus oder pluralen Vorstellungen von Familienrechten im Zusammenhang mit der Migration gesprochen. Klar, die Migrationsbewegungen, die führen auch zu einer Pluralisierung, die tragen dazu bei, aber ganz bestimmt nicht, das ist nicht das einzige Phänomen, was wir beobachten. Wir haben in unseren Gesellschaften auch eine zunehmende Zahl von Familienformen, die nichts mit Migrationsbewegungen zu tun haben, die mit Modernisierungen von Familienleben, wenn man das so nennen will, zu tun haben. Also das heißt, wir brauchen ein Familienrecht, das eine ganze Spannbreite von Verhältnissen ansprechen kann. Nehmen wir gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern, alleinerziehende Stiefväter, Familien mit traditioneller Rollenteilung und vielleicht irgendwie ein Familienverständnis, das irgendeine islamische Prägung kennt. Und wir brauchen ein Familienrecht, ein Recht, das diese Vielfalt zu integrieren vermag. Ich glaube, darüber sollten wir sprechen und da müssen wir weiterdenken. Wichtig wäre mir ein Recht, das also klar bestimmte Grundsätze kennt, die auch nicht verhandelbar sind. Das sind Menschenrechte, das sind grundlegende Überzeugungen unserer Gesellschaften, die nicht verhandelt werden dürfen. Darüber hinaus allerdings muss sich das Familienrecht zunehmend auch wieder die Frage gefallen lassen, was eigentlich seine wirkliche Funktion ist. Also sich nur dort einmischen, wo es klar um den Schutz bestimmter Positionen geht. Da geht es vor allem um die Interessen von Kindern oder um die Absicherung bestimmter auch finanziellen Ansprüchen. Also eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Kernfunktionen des Familienrechts wäre so meines Erachtens der gangbare Weg.
Schlussfrage. Sie haben diese Umbrüche bei uns in der Schweiz auch angesprochen. Wir diskutieren ja heftigst das neue Familienrecht. Die ganze Europa diskutiert ihre Familienrechte. Sie haben diese Entgrenzung, diese Globalisierung angesprochen. Haben Sie das Gefühl, das ist überhaupt noch zu bewältigen, hier zu einem Konsens zu kommen, wie auch immer der aussieht?
Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, es ist wichtig, an dem einen Recht festzuhalten und in dem Sinne bleibt der Nationalstaat Referenzrahmen rechtlicher Erwägungen, aber wir sollten auch versuchen, und das kann auch gelingen, das Familienrecht jedenfalls jenseits von Kultur und Religion zu denken, denn nur so wird es möglich, eben Vielfalt zu integrieren, also ein Familienrecht, das keine exklusiven Moralitäten quasi mehr schützt, sondern im Gegenteil Pluralität integrieren soll. Und ich glaube, ja, das ist zwar eine komplexe Aufgabe, aber keineswegs eine, die nicht bewältigbar wäre.
Andrea Büchler, Rechtsprofessorin zum Thema Familienrecht und Rechtspluralismus. Sie referiert übrigens dazu auch an der heutigen Tagung Familie, umstrittene Konzepte, Politiken und Praxen an der Universität Basel. Das war Kontext auf SRF 2 Kultur. Mein Name, Maja Brandle.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.